So, und ich glaube, die Gefahr ist, wenn man zu schnell Dinge parallelisiert oder versucht, zu viel gleichzeitig zu machen, nimmst du dir eigentlich die Chance und die Zeit, dieses Feedback sauber einzubauen und dann eigentlich dein Event oder dein Erlebnis zu verbessern. Also für mich ist die Solo-Selbstständigkeit kein Exit-Plan, sondern es macht einfach unfassbar viel Spaß, sich was Eigenes aufzubauen und auszuprobieren und weiterzuentwickeln.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Business, der Nushu Podcast. Nushu ist Wachstumshub und Netzwerk in einem, heißt, als Member bekommst du bei uns echten Praxisinput, über 2500 inspirierende Kontakte, Events, Jobmatchings und geführte Learning Journeys zu den Themen strategisch Netzwerken und Personal Branding für dein berufliches und persönliches Wachstum. Hier im Podcast hörst du Frauen, die Female Business neu denken und bekommst echte Einblicke, ehrliche Erfahrungen und konkrete Learnings. Bei Nushu begegnet uns in letzter Zeit immer häufiger, dass Member zusätzlich zum Angestellten-Dasein eine Freiberuflichkeit aufbauen. Die Beweggründe sind unterschiedlich. Mal ist es der Sicherheitsgedanke, falls es im Hauptjob doch nicht so läuft, wie es sollte. Mal ist es das Ausprobieren wollen, ohne All-In zu gehen. Und bei vielen weiteren ist es auch, ich will meine Passion ausleben, aber noch nicht ganz finanziell abhängig davon sein. Svenja Sass ist Delivery Lead für Business Applications, Speakerin und Gründerin und Host von KI und Kuchen, ihrem Side-Business. Wir sprechen darüber, wie einfach der Einstieg in die Solo-Selbstständigkeit wirklich ist, wie man das zeitlich neben einem 40-Stunden-Job schafft und warum der Hauptjob dadurch nicht automatisch zweitrangig wird. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal hallo Svenja, schön, dass du da bist.
Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung.
Svenja, du warst vergangenes Jahr bei uns bei der Nushu Vention. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was ist da bei dir hängen geblieben? Was hat dir der Austausch in der Community gebracht und auch das Event?
Gerne. Die Nushu Vention, für mich war das eben genau so eine Community an Frauen, wo man die Möglichkeit hat, einfach mal verschiedene berufliche Entwicklungen zu sehen, kennenzulernen, sich auszutauschen und da war es super, gerade bei dem Format, dass es On-Site war, dass wir wirklich eine riesen Gruppe an Frauen waren, die sich gegenseitig einfach kennengelernt haben und ausgetauscht haben. Und da stand natürlich auch schon zu dem Zeitpunkt das Thema Solo-Selbstständigkeit auch bei mir im Hinterkopf. Und ich habe auch viele andere Frauen kennengelernt, die ähnliche Gedanken oder ähnliche Herausforderungen haben. Viele haben über das Thema Selbstständigkeit gesprochen. Und das war einfach nur ein super Ausgangspunkt für mich, darüber dann ja sich auszutauschen und zu lernen, wie die das Thema angehen und mit welchen Challenges sie gerade zu kämpfen haben.
Jetzt sprechen wir ja heute über deine Challenges und aber auch vielleicht die Gedanken eben, die dich dann zur Solo-Selbstständigkeit parallel zu deinem Hauptjob gebracht haben. Erzähl doch mal ganz kurz, KI und Kuchen, was ist das und wie bist du da hingekommen?
KI und Kuchen ist ein Hands-on-Event und eine Workshop-Reihe, wo es darum geht, KI und Kuchen raus aus klassischen Webinaren oder Workshop-Reihen rauszuholen, aus der Tech-Branche rauszuholen und in ein nahbares Format zu bringen. Das war oder das ist der Hintergrund von KI und Kuchen, um vor allen Dingen KI nahbar und praktisch zu machen, Menschen zu vermitteln, die schon erste Berührungspunkte mit dem Thema hatten, aber die tatsächlich nicht tagtäglich damit interagieren, vielleicht nicht im Berufsalltag interagieren oder auch im Privatleben, einfach das Gefühl haben, okay, da muss doch noch mehr drin sein oder möglich sein, als nur mit ChatGPT E-Mails zusammenzufassen, eine Recherche zu machen, das als neue Google zu verwenden. Und das war so der Ursprung ist der Ursprung von KI und Kuchen.
Und der Kuchen spielt ja auch eine gar nicht so unerhebliche Rolle.
Tatsächlich ist das Café oder die Café-Atmosphäre war von Anfang an ein Teil des Produktes, weil ich denke, das ist gerade in so einem Café die Atmosphäre, die du hast, bei einem Stück Kuchen zusammenzusitzen, über das Thema KI zu sprechen, einfach eine sehr schöne Möglichkeit ist, das Thema nahbarer zu machen und dann auch einen Raum zu schaffen, wo sich Menschen auch trauen, das Thema anzugehen und anzusprechen. Und vielleicht auch diese Hemmschwelle zu reduzieren, zu sagen, ich beschäftige mich jetzt auch mal in meiner Freizeit mit dem Thema KI.
Du bist ja gerade vor allem im Raum Köln mit deinen Events unterwegs. Wie war es denn dann das erste Mal sozusagen mit deinem Baby an die Öffentlichkeit zu treten?
Also der Schritt davor war natürlich mit sehr viel Aufregung verbunden. Aber dieses Gefühl, wenn du es schaffst, dein eigenes Thema umzusetzen, zu machen und dann dieses Event durchzuführen, also ich war schon wirklich super stolz auf mich selbst. Eben dieses, ich hatte schon lange immer wieder im Hinterkopf, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und gerade das Thema, Menschen zusammenzubringen, Workshops zu moderieren, Konzepte auszuarbeiten, das Thema Technologie, das sind Bereiche, die machen mir im Privaten wie im Beruflichen einfach super viel Spaß. Und das dann zu schaffen, das in ein Format zu bringen, Leute zusammenzubringen und genau das dann zu präsentieren und dieses Gefühl auch dann zu vermitteln, das war für mich wirklich ein schöner und ja, großer Erfolg, einfach von der eigenen Kraft heraus was aufzubauen und dann umzusetzen. Das war schon ein schöner Meilenstein dieses Jahr für mich.
Und was war dann der konkrete Auslöser, dass du gedacht hast, okay, ich will das eben nicht nur im privaten oder in meinem bisherigen beruflichen Kontext machen, sondern ich will mir damit was richtig Eigenes aufbauen?
Also ich arbeite in der IT-Branche. Das heißt, mit dem Thema KI befasse ich mich sowieso, ich sag mal, tagtäglich in meinem Berufsalltag. Also in meinem Hauptjob bin ich als Führungskraft für große Digitalisierungs- und Transformationsprojekte verantwortlich. Ich arbeite im Bereich seit ungefähr 10 Jahren. Das heißt, das ganze Thema Technologie, Automatisierung und natürlich jetzt auch KI mit dem Schwerpunkt in den letzten Jahren war schon immer ein Teil meines Berufsalltags und damit natürlich auch irgendwo meines privaten Alltags. Und was ich da einfach gemerkt habe, ist, du hast mit dem Thema KI meistens zwei Extreme. Entweder hast du das KI als Thema sehr technisch oder sehr komplex erklärt wird oder es Formate gibt, die es erklären, was gerade natürlich für Leute, die in der Tech-Branche arbeiten, natürlich auch notwendig ist, dass du den technischen Hintergrund verstehst. Oder eben das andere Extrem, was du hast, dass KI mehr oberflächlich, nur ein Toolvergleich oder Prompts dargestellt werden. Und diese zwei Extreme habe ich durch verschiedenste Netzwerke, aber auch im beruflichen Umfeld, durch viele Gespräche mit Kunden, Kundinnen, das wurde mir dann einfach immer klarer, dass es halt entweder in die eine oder in die andere Richtung geht. Und daraus hat sich eigentlich auch für mich Stück für Stück so dieser Gedanke entwickelt, dass es doch auch eine andere Formatgröße geben sollte, um eben das Thema KI auch nochmal anders und viel konkreter zu gestalten. Das war so der Ausgangspunkt oder der initiale Impuls, den ich mit dem Thema hatte. Und dann hat sich jetzt über die verschiedenen Events und auch über die Zeit hat für mich nochmal herauskristallisiert, dass es auch nochmal eine Diskrepanz gibt zwischen den Menschen, die wirklich in der Tech-Branche arbeiten und einfach einen anderen Zugang zu Informationen und zu Wissen oder zu Weiterbildungen haben und dann quasi der Rest aller, die in anderen Branchen arbeiten. Und daraus hat sich dann wirklich dieses Konzept entwickelt, KI einfach zugänglich zu machen für verschiedenste Berufsgruppen, für verschiedenste Alltags- oder Berufssituationen.
Mhm. Jetzt ist aber dann ja für viele, die auch vielleicht schon so diesen ersten Gedanken haben, ja, ich sehe, da ist eine Lücke, du hast gerade von Diskrepanzen gesprochen, ich würde mich da irgendwie gerne sozusagen reinsetzen, ich würde gerne dazu mehr anbieten. Ich glaube, den Gedanken haben schon viele, aber dieses, ich traue mich das jetzt, ist dann so, ja, also mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, so, ja, ich weiß ja nicht, ob das funktioniert und das ist ja auch so ein Riesenaufwand. Kannst du denn kurz und knapp jemanden die Angst nehmen? Also du erkennst diese Lücke, warum sollte man es dann einfach machen?
Auf jeden Fall. Also das sind ehrlicherweise genau die Herausforderungen, die ich auch am Anfang hatte. Also man denkt sich ja so ein Konzept auch meistens sehr groß, gerade bei dem Thema Solo-Selbstständigkeit. Das ist ein Themenfeld, was sich erstmal sehr groß und abstrakt anhört, weil du natürlich, du denkst direkt an das ganze Thema Organisation, wie melde ich so ein Thema an, also den ganzen organisatorischen Bereich, welche steuerrechtlichen Themen habe ich. Auf der anderen Seite vielleicht auch das Thema, was ist, wenn ich scheitere, wenn ich in die Sichtbarkeit gehe, wenn das Event nicht ankommt, wie in meinem Fall. Und das, was mir geholfen hat, war, dass ich irgendwann mich selber zu einem Commitment gezwungen habe und gesagt habe, okay, bevor ich jetzt mit einem fertigen, mit einer fertigen Firma oder mit einer fertigen, mit einem fertigen Unternehmen rausgehe, starte ich mit einem Testevent. Und das war für mich, oder das wäre für mich auch der, ich sag mal so, der Tipp oder den Impuls, den ich geben wollen würde, dass man versucht, erstmal ein konkretes Event oder eine konkrete Aktion oder einen Testlauf zu starten, um darüber eben nicht monatelang in der Theorie zu verbleiben und zu sagen, was wäre, wenn, und sich dann Worst Case auszumalen, sondern hinzugehen und wirklich es auszuprobieren. Und in meinem Fall war es dann so, dass ich mein erstes Event war nicht der Zeitpunkt, wo jetzt KI und Kuchen schon vollständig definiert war mit einem Markenkern, mit einer Social-Media-Strategie, einem Businessplan. Ehrlicherweise hatte ich das nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das erste Event gemacht habe, sondern ich wollte ausprobieren, wie wirkt das Event, kommen überhaupt Leute, was ist deren Feedback, wie leite ich auch durch den Workshop, was ist, wie verhalten sich dann auch die Teilnehmenden und nehmen sie am Ende wirklich das konkrete Ergebnis mit, was ich mir wünsche. Und dafür war halt eben dieser erste Testlauf extremst wertvoll. Und da würde ich sagen, da war das Wichtigste, ich habe natürlich Personen erstmal aus meinem privaten Umfeld eingeladen, weil ich mir von denen natürlich auch ein ehrliches, konstruktives Feedback erwarte. Und das haben sie mir auch gegeben. Und die Teilnehmerzahl, wir waren, glaube ich, 17 oder 18 Personen. Ich hatte ein erstes Café mir rausgesucht, um auch auszuprobieren, ob das Konzept auch für das Café passt. Und ich hatte halt ein konkretes Datum. Und damit kam für mich halt eben auch dieses Commitment zu sagen, ich habe ein Datum, ich habe das mit dem Café ausgemacht, jetzt muss ich liefern. Jetzt muss ich tatsächlich mich nochmal mit dem Inhalt auseinandersetzen, mit dem Ablauf für den Workshop, die Einladungen schreiben, Rechnungen und so weiter. Also alles das, was dazugehört, waren aber dann quasi die zweiten, dritten Schritte, nachdem ich den Termin einmal festgelegt habe. Und das hat mir sehr geholfen, ins Machen zu kommen und eben auch direkt mit so einem praktischen Event diesen Testlauf dann durchzuführen.
Das heißt, dein Gewerbe und so hast du auch alles danach erst angemeldet?
Nee, das habe ich nicht. Das Gewerbe habe ich tatsächlich Ende letzten Jahres schon angemeldet. Da stand aber KI und Kuchen noch nicht so konkret als Idee fest. Also der Name stand zum Beispiel noch nicht fest. Was ich wusste ist, was macht mir Spaß? Also mir macht das Thema Technologie Spaß, mir macht das Thema Moderation Spaß oder Workshops durchführen und das Thema Community-Aufbau und Netzwerk. Und das war quasi so für mich genug, um zu sagen, okay, ich kann jetzt erstmal eine Anfrage stellen, erstmal vor allen Dingen auch intern, ja, also was, glaube ich, extremst wichtig ist, dass man, bevor man mit so einer Solo-Selbstständigkeit anfängt, das auch intern mit seinem Hauptjob auch erstmal abzuklären, ob das überhaupt in Konkurrenz steht, ob das erlaubt ist und sich die Freigaben einzuholen. Also das war der allererste Schritt, den ich letztes Jahr schon gemacht habe, weil natürlich auch interne Prozesse eine Weile dauern. Und dann, nachdem ich da die Freigabe bekommen habe, habe ich dann halt quasi erstmal den rechtlichen Schritt bin ich gegangen und danach habe ich mir jetzt nochmal dieses Konzept weiter ausgebaut und mir überlegt, wie möchte ich denn diese drei Komponenten zusammenbringen.
Ich glaube, dass bei vielen ja im Kopf das so nach einem Riesenbatzen aussieht. Oh Gott, Gewerbeanmeldung. Oh Gott, wie mache ich das mit den Steuern? Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Freiberuflichkeit und wann greift diese Kleinunternehmerregelung? Und ich habe das Gefühl schon, je mehr man sich damit beschäftigt, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer.
Vor allen Dingen heutzutage mit der Hilfe von KI. Weil du kannst ja Tools nutzen, KI, egal ob Claude, ChatGPT oder auch einfach Google, indem du dir deine Ausgangssituation beschreibst und dir dann sagen lässt, was ist zum Beispiel die einfachste Unternehmensform, die du jetzt erstmal gründen kannst. Und bei mir war es eben erstmal als nebenberufliche Tätigkeit eben die Solo-Selbstständigkeit, also eine Einzelunternehmerin. Und da hast du natürlich die Möglichkeit, erstens das auch online zu machen. Also der ganze Prozess war online möglich auszufüllen, auch deine Steuer-ID zu bekommen. Das hat natürlich ein paar Wochen gedauert. Also so ist es jetzt nicht, dass es von einem auf den anderen Tag geht. Aber der Weg dahin war sehr einfach und ich habe mich einfach von KI dabei auch unterstützen lassen, auch beim Ausfüllen der einzelnen Bereiche, die du dann angeben musst. Und dann hast du erstmal den ersten richtigen Schritt gemacht. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, je nachdem, welche Rechtsform du hast, dass du ja gerade auf Umsatzsteuer befreit bist im ersten Jahr, wenn du einen bestimmten Umsatzbetrag jetzt natürlich nicht erreicht hast, sind 25.000.
Genau, derzeit sind es 25.000, ja.
Also das sind ja gerade alles, finde ich, gute Einstiegsmöglichkeiten, die einem diesen Schritt in die Richtung sehr einfach machen. Das heißt natürlich nicht, dass man von dem ganzen Thema Organisation befreit ist. Ja, du musst natürlich trotzdem, wenn du was verkaufst, eine Dienstleistung oder ein Produkt, Rechnungen schreiben, du musst ein Impressum haben, du musst bestimmte Dokumentation ausfüllen. Also da hilft dir aber heutzutage natürlich KI extrem, das als Prozess zu vereinfachen und das auch wirklich sauber nebenher aufzubauen. Also ich finde, ich im Vergleich so zu vor ein paar Jahren, wo es KI in der Möglichkeit jetzt noch nicht gab zu nutzen, ich sag mal als Laie oder als Benutzer, waren das auf jeden Fall größere Herausforderungen auch zeitlich als das, was man jetzt hat.
Ja, oder im Zweifel, also im ersten Schritt KI nutzen und was ich bei uns jetzt bei Nushu sehr viel sehe oder auch im privaten Umfeld, man kennt immer jemanden, der das schon mal gemacht hat und da einfach anzurufen und zu fragen, okay, gibt es denn irgendeinen Punkt, den ich unbedingt beachten muss? Also ich rufe immer Menschen an und frage, gibt es irgendeine Stolperfalle und wenn ja, bist du reingetappt und wenn nein, also und wie kann ich sozusagen diese Stolperfalle verhindern? Und das ist dann auch irgendwie immer nochmal, also für mich war das persönlich ein sehr großer Mutmacher zu sehen, okay, alles keine Kunst, es kann in dem Sinne erstmal nicht viel passieren. Du musst einfach nur ein paar Rahmenbedingungen beobachten. Was aber ja auch nochmal ein großer Faktor ist, ist Zeit. Also nicht nur in der Vorbereitung, eben Gewerbeanmeldung, wie mache ich das mit der Steuer, ich muss warten, wie auch immer, sondern ich habe schon das Gefühl, dass viele sich denken, okay, oder dass viele gar nicht einzuschätzen wissen, wie viel Zeit kostet das nebenher. Jetzt bist du Führungskraft, hast einen mindestens 40-Stunden-Job. Wie bist du da rangegangen?
Da ist auf jeden Fall das Wichtigste von Anfang an, sich Prioritäten zu setzen. Also wenn du eine Solo-Selbstständigkeit neben vor allen Dingen einer Vollzeitstelle aufbauen möchtest, musst du dir von Anfang an klar machen, im Fall der Fälle, wenn zwei Themen gleichzeitig kommen, was ist deine Priorität? Und nicht erst, wenn der Konflikt da ist, weil du Terminüberlappungen hast, sondern von Anfang an. Also das, finde ich, ist extremst wichtig. Für mich ist es klar, dass mein Hauptjob meine Priorität hat, da ich arbeite mit Kunden zusammen, Kundenprojekte. Und das ist für mich absolut die Priorität und der Rest wird untergeordnet. Dazu gehört aber dann auch, und das ist, glaube ich, so das Zweite, was wichtig ist, dass man sich dann auch wirklich klar macht, was ist man bereit zu investieren. Und das eben, wie du es gerade gesagt hast, die Zeit zu investieren. Weil für mich ist die Priorität klar für den Hauptjob. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass natürlich meine Solo-Selbstständigkeit am Abend oder am Wochenende weiterentwickelt werden muss. Und dazu muss man bereit sein zu sagen, ich möchte das auch. Für mich ist es, und da kommt es vielleicht auch darauf an, was ist so der Purpose hinter dem, warum man eine Solo-Selbstständigkeit gründet. Für mich ist es zum Beispiel das Thema Selbstverwirklichung und einfach nochmal eine eigene Idee, eine eigene Marke aufzubauen, umzusetzen. Das hat für mich eine ganz besondere Herausforderung. Und da bin ich auch bereit, die Zeit am Abend oder am Wochenende oder im Urlaub zu investieren. Ich glaube, nur was da wichtig ist, dass man seine eigenen Belastungsgrenzen kennt und dass man auch sagt, okay, wie viel Erholungszeiten brauche ich trotzdem zwischen meinem Hauptjob und meiner Solo-Selbstständigkeit. Weil ansonsten ist natürlich die Gefahr, dass man ausbrennt, wenn man 24/7 sich jetzt nur noch mit, ich sag mal so, fachlichen Themen auf beiden Ebenen beschäftigt. Das heißt, da muss man sich selber auch schon kennen und verstehen, okay, was sind Merkmale, wo weiß ich brauche jetzt einfach meine Auszeit. Und dann kann das aber gut funktionieren und sich vor allen Dingen auch gegenseitig ergänzen.
Hast du dir denn ein Ziel vorher gesteckt in Zahlen oder in Stunden oder in Projekten, Events, die du organisieren wolltest und hast das dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen nachjustiert, weil das ist ja an sich das Schöne auch an der Solo-Selbstständigkeit, dass man genau sieht, so viel gebe ich rein und so viel kommt möglicherweise raus.
Also ich habe mir zum ersten, also das, ich sag mal, das Test-Event nehmen wir mal außen vor, weil das habe ich gemacht, um erstmal herauszufinden, wie fühlt sich das für mich auch an? Wie kommt das Event an? Wie ist überhaupt die Resonanz? Und schaffe ich das Thema quasi auch wirklich so umzusetzen, dass es für die Teilnehmenden Spaß macht? Das heißt, da habe ich mir erstmal keinen Druck in Form von KPIs oder Zahlen gemacht, sondern eher im Gegenteil. Ich habe tatsächlich auch für das erste Event mir persönlich das ganze Thema Umsatzdruck rausgenommen, indem ich gesagt habe, alles das, was neben den Kosten, die an so ein Café gehen, übrig bleiben, gespendet werden. Damit habe ich für mich selber auch schon mal gesagt, erstens ist mir wichtig, die Gemeinnützigkeit auch in dem Bereich mit reinzubringen, weil wir haben über Zeit gesprochen und ich schaffe es nicht, jetzt noch zusätzlich eine gemeinnützige Tätigkeit auch noch auf die Beine zu stellen. Also habe ich dann gesagt, okay, dann versuche ich es damit zu kombinieren. Aber der andere Effekt ist tatsächlich auch, sich selber diesen Druck zu nehmen, vielleicht direkt im ersten Schritt an Umsatzzahlen zu denken. Das hat mir persönlich geholfen. Und das Zweite ist dann, nachdem ich jetzt wusste, okay, wie sieht so ein Event aus, habe ich es nochmal nachjustiert und habe mir jetzt natürlich im Rahmen von dem, dass ich den Markenkern nochmal weiter ausgearbeitet habe und jetzt anfange, das auch zu professionalisieren, habe ich mir natürlich jetzt schon Ziele gesetzt. Also beispielsweise, dass ich ein Event pro Monat umsetzen möchte, dass ich Minimum 10 bis 12 Teilnehmende pro Event haben möchte. Das sind jetzt erstmal Ziele, die ich mir gesetzt habe, die auch zu meiner, ich sag mal, Kapazität passen. Weil ich kann jetzt nicht planen, jede Woche ein Event umzusetzen und gleichzeitig, ich arbeite in der Beratung, da sind Reisetätigkeiten mit dabei. Also das sind unrealistische Ziele für mich und da ist die Gefahr, dass ich irgendwann in Konflikt laufe, halt sehr groß. Und deswegen habe ich versucht, mir Ziele zu setzen, vor allen Dingen jetzt für dieses Jahr, die auch realisierbar sind in Kombination von beiden Prioritäten.
Ja, und je häufiger ja du auch Events durchführst, desto schneller, in Anführungszeichen, wird man ja in der Planung, weil man genau weiß, worauf man achten muss. Und desto schneller kann man auch genau sehen, wofür brauche ich wie viel Zeit, selbst wenn es dann in die Vermarktung geht. Wie viel Zeit brauche ich für einen Social-Media-Post, für einen LinkedIn-Beitrag? Also das dauert immer so ein bisschen, um das überhaupt einschätzen zu können. Und dafür muss man es, finde ich, ein paar Mal gemacht haben.
Absolut. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, was sehr wichtig ist, sich von Anfang an zu überlegen, welche Skalierungseffekte habe ich, welche oder Skalierungsmöglichkeiten. Also bei mir ist es beispielsweise, wiederverwendbare Vorlagen zu bauen. Das sind Kleinigkeiten, ja, sich ein PowerPoint-Master-Deck anzulegen, den du für die verschiedenen Events nutzen kannst, indem du dir Vorlagen für Rechnungen oder Eventbeschreibungen aufbaust. Und das zum Beispiel entweder, also ich habe natürlich ein KI-Projekt angelegt, wo ich genau solche Vorlagen mir mit reingelegt habe und eine Struktur aufgebaut habe, die ich einfach nutzen kann, um schneller zu werden, um Themen dann zu skalieren. Vielleicht kommt da auch jetzt so der Impact oder der Effekt aus meinem Hauptberuf nochmal mit dazu, wo es halt gerade immer sehr darum geht, viel Struktur aufzubauen. Da geht es viel um Geschwindigkeit und Effizienz, Projekte abzuwickeln, zu strukturieren und zu organisieren. Und genauso versuche ich das auch mit KI und Kuchen zu machen. Das heißt, mit jedem Event, das ich durchführe, werde ich auf jeden Fall auch schneller und kann natürlich auch dann mehr Fokus auf die Feedbacks und die Auswertungen legen und eher dann nochmal fein nachjustieren, was inhaltlich könnte ich noch verändern. Aber ich habe mir meinen Rahmen geschaffen.
Wir kommen später noch auf die Synergieeffekte zu sprechen, die sich zwischen Hauptjob und Solo-Selbstständigkeit ergeben. Eine Nachfrage aber jetzt hier nochmal, weil du auch gerade gesagt hast, sich KI zunutze machen. Du hast ja auch schon, bevor du sozusagen KI und Kuchen gestartet hast, hast du dir ja die KI zunutze gemacht, indem du zum Beispiel deinen Markenkern, ein Prompt entworfen hast, um überhaupt deinen Markenkern rauszukriegen. Und kannst du mal beschreiben, wofür du die KI da genutzt hast?
Gerne, vor allen Dingen, weil meine größte Herausforderung ist es, dass ich nicht zu wenig Ideen habe, sondern eben sehr viele und da mir manchmal es schwerfällt, den Fokus zu behalten. Und das ist natürlich ein Punkt, KI als Sparringspartner ist für mich Gold wert, weil du bist, wenn du in einer Solo-Selbstständigkeit arbeitest, ja auf einmal für alles verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, eben den Fokus zu behalten, zu konkretisieren, was überhaupt dein Produkt oder deine Marke ist. Die ganzen organisatorischen Sachen haben wir eben schon besprochen. Und da habe ich KI vor allen Dingen genutzt in zwei Aspekten, eben einmal als Sparringspartner. Das war so ganz am Anfang, um meine Idee zu konkretisieren. Und im zweiten Schritt dann eben nach dem ersten Event, dass ich dann auch diesen Testlauf, den ich durchgeführt habe, habe ich mir quasi meine Ergebnisse nochmal genommen und dann diese 100 Fragen für die Ausarbeitung von meinem Markenkern oder meiner Markenstrategie nochmal genutzt. Und das ist auch etwas, das habe ich nicht in ein, zwei Tagen dann durchgearbeitet, weil da sind dann Fragen wirklich rausgekommen, was möchte ich, was die Teilnehmenden fühlen, wenn sie ankommen, was, wenn sie das Event wieder verlassen, welche anderen Formate möchte ich darüber hinaus noch aufbauen, was ist mir wichtig, wie der Ablauf ist, was sind Qualitätsstandards, die jedes Event auf jeden Fall haben muss, dass es meinem Anspruch entspricht. Und diese Fragen habe ich dann, ich glaube, über so einen Zeitraum, ich würde sagen, von ungefähr 2 Wochen durchgearbeitet. Und daraus hat sich natürlich jetzt sehr stark oder sehr konkret für mich dieser Markenkern rausgebildet. Und den nutze ich jetzt quasi für meinen anderen Agenten als KI-Sparringspartner, der immer wieder, wenn ich neue Ideen habe oder neue Konzepte ausprobieren will, das challenge und sagt, okay, das gehört, passt aber jetzt nicht zu deinem Markenkern. Achtung, du gehst jetzt wieder vielleicht von einem deiner Qualitätsmerkmale weg. Ist eine spannende Idee, aber passt nicht. Und ich glaube, das ist für mich zum einen die Herausforderung, aber eben auch der Benefit an KI, dass ich mein Produkt oder KI und Kuchen als Eventreihe immer wieder auf diesen Kern zurückziehe und sage, okay, wenn ich was anderes noch machen möchte, kann ich ein neues Format erstellen, aber ich vermische sie nicht. Und das, finde ich, war etwas, wo ich KI extremst viel genutzt habe. Und das kann ich sehr gerne teilen, gerade diese Fragen durchzuarbeiten. Nur KI muss man ja dann trotzdem sich die Zeit nehmen, um das auch zu machen. Also deswegen dieser Zeitraum von ungefähr 2 Wochen, dass man jetzt nicht denkt, sowas schafft man in, weiß ich nicht, einer halben Stunde, Stunde. Und dann hast du deinen Markenkern erarbeitet. Das halte ich für unrealistisch.
Ja, aber es erspart einem auf jeden Fall dieser Abgleich damit extrem viel Zeit. Weil wenn du sonst stundenlang in die falsche Richtung rennst und am Ende denkst, oh shit, passt ja gar nicht zu mir, ist es ja wahnsinnig deprimierend. Also sehr cool.
Was wir auch dann KI mir immer wieder als Feedback gegeben hat, worauf ich mich dann auch am Ende konzentriert habe, war, dass ich nicht gleich mehrere Events parallel plane. Das war so am Anfang meine Idee, direkt mit 2, 3 Cafés zu starten und die alle parallel zu bedienen, sondern da habe ich auch sehr schnell dann rausarbeiten können, okay, ich unterteile so ein Event in Phasen. Du hast eine Eventplanungsphase, du fängst mit einer Konzeptionierungsphase an, dann die Eventplanung, Durchführung, am Ende Ausarbeitung. Und wenn du dann versuchst, diese Phasen über verschiedenste Cafés zu parallelisieren, da kam dann sehr schnell raus, dass ich dann auch hier wieder Fokus verliere. Also lieber erstmal ein Event nach dem anderen und auch da diese Feedback-Loops mit einzubeziehen. Ja, weil gerade auch, das ist etwas, was wir auch in Transformations- oder Digitalisierungsprojekt machen, ist immer wieder diesen Feedback-Loop reinzuholen. Also was lief gut, was können wir verbessern? Ja, was haben wir gelernt aus der letzten Phase? Und ich glaube, die Gefahr ist, wenn man zu schnell Dinge parallelisiert oder versucht, zu viel gleichzeitig zu machen, nimmst du dir eigentlich die Chance und die Zeit, dieses Feedback sauber einzubauen und dann eigentlich dein Event oder dein Erlebnis zu verbessern.
Weil du gerade auch nochmal Zeit angesprochen hast und vorhin gesagt hattest, du hast mit deinen Vorgesetzten abgesprochen, hey, ich will diese Solo-Selbstständigkeit gerne machen. Du hast ja dann anscheinend auch das Go bekommen. Trotzdem, da haben wir ja auch schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen gehabt, trifft das ja nicht bei allen auf so super offene Türen, oder?
Auf jeden Fall, denn die meisten, ich glaube, es geht ihnen weniger darum, dass sie die Solo-Selbstständigkeit per se erstmal schlecht finden. Es ist die Angst oder die Sorge, eben wie ich es vorhin gesagt habe, der Priorität. Dass eben der Hauptjob dann eine geringere Priorität hat. Ich glaube, das ist so eine der Kernsorgen. Und das sollte man auch von Anfang an direkt adressieren. Und was mir geholfen hat, ist auch klar zu sagen, so stelle ich mir das vor. Und da auch direkt von Anfang an klar zu kommunizieren, das sind meine Prioritäten, in dem Zeitraum würde ich das machen. Und das nimmt erstmal die Sorge von, ne, dass man sagt, okay, was sind jetzt, dass die Solo-Selbstständigkeit vielleicht von einem den Fokus verdrängt für sein Hauptjob oder sein Hauptbusiness, was man macht. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, der wichtig ist, da wirklich klar zu kommunizieren und auch offen und transparent zu sein, gerade eben mit den entweder mit den Führungskräften im Unternehmen, die die Freigaben dafür verantworten. Bei uns war es natürlich auch ein klassischer HR-Prozess, der dahinter hängt, weil man dann ja auch so einen Zettel bekommt, der für deine Unterlagen. Also das ist so das eine. Das andere ist, dass man sich schon bewusst machen muss, dass man in die Sichtbarkeit tritt. Das heißt, in meinem Fall ist es so, es sehen nicht nur Kollegen oder Kolleginnen, sondern auch Kunden von uns. Das heißt, ich muss schon klar machen, mit welchen Aussagen gehe ich in die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Öffentlichkeit oder in die Sichtbarkeit, für welche Themen stehe ich und gibt es widersprüchliche Aussagen zu meinem Verhalten in einer Solo-Selbstständigkeit zu meinem Hauptjob. Und das ist auch etwas, was extrem wichtig ist, weil da geht es auch, wie authentisch bist du, geht es auch um deine eigene Marke und deine eigene Qualität. Also gerade auch, wenn du, wie ich, in einer Führungsposition arbeitest, hast du auch eine unternehmerische Verantwortung. Und dazu gehört natürlich auch meine Außenwirkungen. Und ich hatte tatsächlich auch schon jetzt den Fall, dass ich in Projekten des Kunden mich darauf angesprochen habe, weil sie natürlich das mitbekommen haben, entweder über Podcast oder über LinkedIn, auch zu dem Thema KI und Kuchen. Aber die Resonanz war bisher halt durchweg positiv. Und das ist natürlich auch super schön. Das bestätigt natürlich mich auch nochmal in meinem Handeln. Aber weil die Themen ja auch sich gut ergänzen und bestärken. Ich arbeite mit Digitalisierung und KI im Hauptberuf und meine Kollegen, Kolleginnen, aber auch Kunden sehen, das Ganze ist aber auch intrinsisch motiviert und ich beschäftige mich auch noch in meiner Solo-Selbstständigkeit damit. Das heißt, für mich ist KI nicht einfach nur ein Produkt oder Service, den wir verkaufen, sondern das ist etwas, das ich tatsächlich lebe, dass ich das Thema Technologie lebe, das Thema eben Projekte auch umzusetzen. Und das ist, wo ich sage, da bestärken sich diese beiden beruflichen, ich sag mal, Wege, die ich jetzt gerade einschlage, bestärken sich eher, als dass sie im Konflikt zueinander stehen, weil ich ja auch nochmal ganz andere Erfahrungswerte aus beiden Seiten mit einbringen kann. Ich bin gerade natürlich jetzt auch durch KI und Kuchen nochmal viel, ich würde sagen, viel näher an Endkunden oder am Puls der Zeit, ja, und natürlich anderer Fokus, nicht Industrie, sondern eher im B2C-Bereich. Und ich finde, das sind natürlich super spannende Erkenntnisse, die ich in die eine oder in die andere Richtung dann immer mitbringen kann.
Und es ist auch eine tolle Argumentationsgrundlage vor Vorgesetzten. Guck mal, ich beschäftige mich da in meinem Privatleben mit. Ich bringe ja noch einen extremen Mehrwert mit, weil ich das in meiner Freizeit mich ja sozusagen noch mehr mit diesem Thema beschäftige. Und davon könntet ihr auch was haben. Ich meine, bei dir hat es ja sogar schon zu Speaker-Anfragen im Unternehmen geführt dann, ne? Dass viele darauf aufmerksam geworden sind und gesagt haben, Mensch, Svenja, ich glaube, du bist die perfekte Wahl. Hast du nicht Lust?
Ja, absolut. Weil wir präsentieren als IT-Beratungsunternehmen ja natürlich auch genau diese technologischen Themen. Und wenn du dann jemanden nochmal hast im Unternehmen, der quasi das von allen Facetten her beleuchtet, ist das natürlich einfach eine super Möglichkeit, so jemanden auch dann zu nutzen für Vorträge, für Workshops. Und genau, das macht einfach super viel Spaß. Und ich kann und bin damit einfach authentisch in dem, was ich tagtäglich tue. Und ich würde auch sagen, dass gerade das Thema, also mein Hauptjob hat einen sehr positiven Effekt, würde ich auch sagen, auf jetzt meine Möglichkeit als Solo-Selbstständige, eben vielleicht auch das Denken von, wie gehe ich mit Risiken um? Also in meinem Hauptjob verantworte ich mit als Führungskraft natürlich Teams, Budgets, Risiken. Das Ganze kann ich jetzt natürlich auch in diese Solo-Selbstständigkeit übertragen. Und gerade am Anfang hatte ich jetzt sehr viele Fragen, was kann eigentlich alles schiefgehen? Und da hilft mir dieses Mindset zu sagen, ja, okay, dann denken wir doch mal an Szenarien. Was ist der Best Case? Was ist der Worst Case? Was ist vielleicht ein Likelihood-Szenario, das wir haben? Und es dann einfach umzudrehen und zu sagen, okay, wir gucken uns mal an, was könnte denn auch alles gut laufen? Oder wenn selbst der schlechteste Fall eintritt, was ist denn Risikobewertung dahinter? Also im schlimmsten Fall, wenn das Event nicht gut angekommen wäre, der Testlauf, dann hätte ich neue Erkenntnisse gesammelt und anstelle von theoretischen Ideen bin ich trotzdem in die Praxis gegangen und kann mein Konzept verfeinern. Und ich glaube, diese Denke, die bringe ich natürlich mit, einfach aus meiner Berufserfahrung, aus der IT-Beratung. Und auf der anderen Seite merke ich, dass gerade jetzt bei dem Thema Solo-Selbstständigkeit ich natürlich nochmal einen anderen Gestaltungsfreiraum habe. Das heißt, ich habe eine Idee, ich kann sie ausprobieren. Es gibt keine Freigabeprozesse, sondern ich bin einfach dafür verantwortlich, das in die Realität umzusetzen, nachzujustieren, zu gucken, was sagt der Markt, wie reagieren meine Kunden, wie baue ich ein Produkt auf und kann das Feedback direkt wieder nehmen, nutzen und anpassen. Und diese Geschwindigkeit, die bei uns dieses Thema Time to Market ist natürlich in der Solo-Selbstständigkeit enorm. Das macht natürlich auch sehr viel Spaß und ich gewinne dadurch auch einfach nochmal ein anderes Verständnis, was Unternehmertum bedeutet, was Marktstrategien bedeutet, Kundenbedürfnisse anzufragen. Und das sind natürlich auch Effekte, die kann ich wieder mit zurückbringen in meinen Hauptberuf, weil wir mit Kunden natürlich und Kundinnen arbeiten. Und natürlich das Thema überhaupt KI-Tools, wo wir vielleicht im Unternehmen oder mit Kunden vielleicht nicht alles nutzen können. Aus Datenschutzgründen habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, im selbstständigen Bereich nochmal Tools und Neuerungen auszuprobieren.
Ja, und auch nochmal kurz, um auf dieses Worst Case zurückzukommen, dieses, was soll schon passieren? Ich finde, oder für mich persönlich war der Gedanke, was soll schon passieren, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, also was kann ich verlieren? Geld, ja, okay. Aber ich habe kein Produkt, was in einer Firma produziert wird. Also ich habe keine Produktionskosten. Ich habe bisher keine Menschen angestellt, für die ich Verantwortung trage oder denen Gehälter zahlen muss. Sondern ich könnte, oder man, die Solo-Selbstständige, könnte von heute auf morgen sagen, okay, das war's. Es passt nicht mehr in mein Leben, sondern okay, ich habe Geld verschossen, weil ich habe Fotos machen lassen und eine Webseite und wie auch immer. Aber mir persönlich hat das extrem geholfen zu wissen, ich kann morgen damit Schluss machen. Ich kann morgen wieder raus, wenn irgendwas nicht passt im Privatleben oder im Arbeitsleben. Und das hat, ehrlich gesagt, meiner Motivation auch noch mal extrem gut getan. So, ja, was soll passieren? Es ist alles gut.
Ja, das finde ich ist ein schöner Impuls, weil es dann auch wieder die Hemmschwelle reduziert, für jemanden anzufangen, der vielleicht sich scheut vor einem höheren Investment oder die Sorge, dass er dann direkt sagt, okay, ich muss meine ganze Existenz darauf aufbauen, aus einer finanziellen Perspektive. Ja. Auf jeden Fall, das finde ich super.
Die Selbstständigkeit oder die Solo-Selbstständigkeit, wenn ich es richtig raushöre, soll bei dir trotzdem immer weiter zum Hauptjob bleiben und du willst nicht komplett in die Selbstständigkeit gehen, oder?
Ja, absolut. Also für mich ist die Solo-Selbstständigkeit kein Exit-Plan, sondern es macht einfach unfassbar viel Spaß, sich was Eigenes aufzubauen und auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Und für mich ist es auch es sind ja komplett unterschiedliche Systeme sozusagen, in denen ich arbeite. Na, gerade in meinem Hauptjob ich arbeite in einem Konzern, es ist eine gewisse Struktur dahinter, es sind größere Teams, mit denen ich arbeite, es sind ja auch schon vorgefertigte Prozesse. Und was ich auch mag, ist, du hast auch den Vergleich zu deinen Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, du bist immer noch mal ein bisschen anders im Wettbewerb, wie du dich auch selber entwickelst, hast auch noch mal ganz andere Sparringspartner. Und es ist für mich ja auch, also da arbeiten wir ja eher im B2B-Bereich, also das heißt, ich arbeite ja mit Kunden aus der Industrie zusammen. Das heißt, es ist ein ganz anderes Spielfeld, wo auch von mir ganz andere Skills erwartet werden und wo ich inhaltlich auch ganz anderes gechallenged wäre. Mhm. Und das macht mir super viel Spaß, das würde ich nicht aufgeben wollen. Und entwickelt mich ja auch nochmal als Persönlichkeit weiter. Und in der Solo-Selbstständigkeit ist es eben mehr, dass ich diesen eigenen Rahmen habe, kreative Ideen umzusetzen in einem ganz anderen Format. Und mir macht natürlich auch dieser Community-Aufbau sehr viel Spaß. Und deswegen ist für mich aktuell erstmal auch in den nächsten Jahren klar, dass ich diese Kombination einfach super wertschätze und die Impulse aus beiden Seiten. Und das ist für mich, deswegen war ja vorhin das Thema Prioritäten auch so wichtig. Die Solo-Selbstständigkeit mache ich vor allen Dingen, weil es mir auch Spaß macht. Weil mir die Events dann auch nochmal Energie geben, das Netzwerk, das ich mir aufbaue. Und das ist für mich auch der wichtigste Faktor aktuell, den ich für mich auch nochmal beibehalten möchte. Und ich habe zwar Ideen, wie ich das weiterentwickeln möchte, im Idealfall tatsächlich aber, dass sich KI und Kuchen als Konzept auch losgelöst von mir als Person weiterentwickeln lässt. dass ich mich quasi da nicht, dass ich nicht diejenige bin, die der Limitierungsfaktor ist. Das wäre jetzt so perspektivisch oder langfristig ist mein Ziel dann natürlich auch mit KI und Kuchen. Aber das hat Zeit. Also im Moment ist es ein Format, was einfach sehr, sehr gut auch in meinen bestehenden Alltag auch mit reinpasst.
Das ist doch total schön, das sagen zu können. Auch zu sehen, das ist vielleicht ein Ziel, aber das muss jetzt nicht unbedingt in den nächsten 2-3 Monaten umgesetzt werden. Svenja, als allerletzte Frage in diesem Podcast fragen wir immer, wenn du bei einem Nushu-Event ein Plakat von dir aufhängen könntest, wo ein Satz von dir draufsteht, was würdest du draufschreiben?
Einfach machen. Das ist für mich der wichtigste Impuls und Antreiber. Und ich habe ja dieses Thema too busy to improve. Also das war quasi so, das ist so die Klammer, die das ganze Thema mit KI und Kuchen als Format auch mit quasi umschließt. Und das too busy to improve, also dass man sich selber hinterfragt, das, was ich gerade mache, bin ich noch, macht mir das erstens noch Spaß oder bin ich quasi in diesem Hamsterrad gefangen? Und habe eher so viele Routineaufgaben, die mich Stück für Stück eigentlich eher energienehmend sind als energiegebend. Und das ist so für mich so zusammenhängend. Und deswegen dieses ins Machen kommen, aus diesem Too Busy to Improve Zyklus rauszubrechen, das würde bei mir auf jeden Fall auf dem Plakat stehen.
Okay, also entweder einfach machen oder Schluss mit Too Busy to Improve.
Ja, finde ich cool.
Dann hängen wir 2 Plakate auf. Svenja, ganz, ganz lieben Dank für diese vielen ehrlichen Einblicke und dass du uns vielleicht oder vielen Hörerinnen vielleicht Mut gemacht hast, es zu wagen, dieses zweite Standbein, was, je länger man das macht, sich sehr viel fester anfühlt. Am Anfang, finde ich, fühlt sich das so ein bisschen hängend an, das zweite Standbein, und irgendwann steht man dann darauf. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne noch den Podcast, falls nicht schon geschehen. Folgt uns auf Instagram, Team Nushu. Und wir freuen uns sehr, Svenja, mehr von dir zu sehen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zur nächsten Folge und danke, Svenja.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.